Lindquist. Ihm fehlte sein Arm. Lindquist war sicher, ihn vor 2 Stunden in seinem Pickup zurückgelassen zu haben. Er neigte durchaus nicht dazu, seine $30.000 teure myoelektrische Prothese zu verlegen oder seinen Pickup nicht abzuschließen. Ganz gleich, ob nun bei U-Delta Cuff, in dem jeder jeden kannte oder nicht. Unter den von Insekten umschwirrten Natriumdampflampen standen noch ein paar Pickups herum. Ansonsten gab es nichts weiter als das Wispern der Zypressen im Nachtwind und einen flaschengrünen Buick, der über den Asphalt vor Sullys Bar holperte. Lindquist sah sich mit wildem Blick auf den mit Austernschalen geschotterten Parkplatz um, so als würde sein Arm aus eigener Kraft herumspazieren. Vielleicht fand er ihn ja, wie er neben dem blau leuchtenden Kneipenschild stand und zu trampen versuchte. Lindquist ging zurück in Sullys Bar. Sully wischte gerade die Theke mit einem Trockentuch ab und linste über seine Drahtgestellbrille hinweg. An einem der hinteren Tische schoben 3 Männer Pokerkarten und Spielchips zusammen und blickten ebenfalls auf. Lindquist stand in der Tür und hatte die Lippen zu einem blassen Strich zusammengepresst. In seinem Gesicht ballten sich dunkle Gewitterwolken.
»Jemand hat meinen Arm mitgenommen«, sagte er.
»Mitgenommen?«, fragte Sully.
»Gestohlen«, betonte Lindquist. »Jemand hat meinen verdammten Arm gestohlen.«
Verblüfftes Schweigen machte sich breit. Und einen Augenblick lang war nur die Jukebox zu hören. Leise lief Merle Haggards »I wonder if they think of me«. Die Männer schauten sich an und schüttelten die Köpfe. Schließlich fing einer von ihnen, Dixon, an zu lachen. Dann Pregin und Lagarde, die beiden anderen am Tisch. Ihre Zähne blitzten in den sonnengebräunten Gesichtern auf, und schon bald war in dem engen Raum mit den Holzdielen lautes Gelächter zu hören.
»Ihr könnt mich mal«, brummte Lindquist.
Das Lachen endete so schnell wie eine Nadel, die sich von einer Schallplatte hob.
»Sollte das ein Scherz sein?«, fragte Dixon.
Lindquist riss häufig Witze, deshalb war das schwer zu unterscheiden.
»Hast du wahrscheinlich zu Hause vergessen«, meinte Sully.
»Na logisch«, winkte Lindquist ab.
»Ruf doch Gwen an«, schlug Lagarde vor. »Vielleicht hast du ihn doch zu Hause vergessen.«
Lindquist starrte Lagarde mit zusammengebissenen Zähnen an. Lagarde legte die Hände auf den Tisch und sah zu Boden. Gwen war schon vor Monaten abgehauen. Höchstwahrscheinlich war sie bei ihren Eltern in Omar. Dahin ging sie meistens, wenn Lindquist und sie Streit hatten. Bisher war sie nach ein paar Tagen immer wieder zurückgekehrt, nur diesmal nicht. Die Männer kannten nicht die ganze Geschichte, aber im Grunde ging es immer um dasselbe: Streit um Geld, um Rechnungen, um ihre Tochter, um Gott weiß was. Sully trat hinter der Bar vor und die Männer am Tisch standen auf. Sie suchten unter Hockern und Stühlen und drückten Klokabinen auf. Dann gingen sie hinaus und suchten das Gelände ab. Lindquist beugte sich vor und linste unter die Pickups. Dixon ging an den Rand des Grundstücks und fuhr mit dem Stiefel durchs Riedgras. Pregin machte das auf der anderen Seite. Lagarde ging auf die Straße hinaus und schaute in beide Richtungen. Hinterher standen die Männer unter den Lampen und wischten sich Moskitos von den Gesichtern.
»Warum hast du ihn denn nicht getragen?«, fragte Dixon.
»Trag du das Ding mal in der Hitze«, erwiderte Lindquist.
20 Minuten später traf Sheriff Villanova ein. Er nahm seinen khakifarbenen Cowboyhut vom Beifahrersitz, stieg aus dem Streifenwagen und setzte sich den Hut auf seinen Bulldoggenschädel. Die Männer schauten grimmig. Im Schein der rot-blauen Barreklame wirkten ihre Gesichter boshaft. Lindquist erzählte Villanova von dem Pokerspiel und davon, dass der Arm verschwunden war, als er zum Pickup zurückkehrte. Villanova zog einen kleinen Spiralblock aus der Brusttasche und schrieb die Namen der Männer auf, die schon früher gegangen waren. Lindquist beharrte darauf, dass nur ein Fremder seinen Arm geklaut haben konnte. Ein heruntergekommener Landstreicher, ein Junkie ohne jede Ehre im Leib, die ihn davon hätte abhalten können, aus einem fremden Pickup eine Armprothese zu klauen.
»Und du bist dir sicher, dass du den Arm nicht zu Hause gelassen hast?«, wollte Villanova wissen.
Lindquist kniff die Augen zusammen.
»Lässt du vielleicht deinen Arm zu Hause? Deinen $30.000-Arm?« hatte er eigentlich sagen wollen.
Ohne die Versicherung seiner Frau, die bei der Bank arbeitete, hätte sich Lindquist niemals die Prothese leisten können. Ebenso wenig wie die monatelange Physiotherapie nach dem Unfall. Selbst mit Gwens Versicherung musste Lindquist noch $15,000 aus eigener Tasche drauflegen. Geld, das er mit einer teuren Kreditkarte bezahlt hatte, von der er gerade mal das monatliche Minimum abstottern konnte. Diese Schulden würde er bis ins Grab mitnehmen. Aber er konnte ja auch nicht mit einem 5-Dollar-Haken aus dem Supermarkt Schrimpfischen gehen. Villanova notierte sich etwas. »Hast du die Seriennummer?«
»Welche Seriennummer?«
Villanova drückte sich die Nasenwurzel. »Die Seriennummer des Arms, Lindquist.« Lindquist schüttelte den Kopf. »Na, du kannst ja immer noch den Arzt anrufen. Oder dort, wo du den Arm her hast. Das wäre ganz sinnvoll.« Die Männer gingen ihrer Wege. Dixon und Sully zurück in die Bar, Lagarde und Prejean zu ihren Pickups. Lindquist stand neben seiner Wagentür und ging ein dickes Schlüsselbund durch. Es verging eine geschlagene Minute, bevor er den richtigen fand. Eine weitere halbe Minute stocherte er mit dem Schlüssel rings ums Schloss herum und verkratzte den Lack. Schließlich kniff er ein Auge zu und schob den Schlüssel hinein. Villanova beobachtete ihn von der anderen Seite des Parkplatzes.
»Was machst du da?« fragte er.
»Nach Hause fahren. Den Teufel wirst du tun, du bist betrunken!«
Lindquist linste Villanova an und neigte den Kopf zur Seite, als würde er einer Musik lauschen, die nur er hören konnte.
»Nur ein bisschen«, räumte er ein. »Es ist spät, Lindquist, steig ein.«
Während Villanova die menschenleere zweispurige Straße entlangfuhr, blieben die beiden Männer eine Weile stumm. Sie kamen an einem Zwergpalmenhain vorbei, dann an einem Feld voller Schneiden. Eine Nachtschwalbe schoss vor dem Mond vorbei, ihre Silhouette wirkte wie ein Emblem auf einer Münze.
»Klopf, klopf«, sagte Lindquist.
»Kannst das Witzereisen auch nicht lassen, Lindquist.
Klopf, klopf«, verliert seinen Arm und erzählt dumme Witze. »William.«
»William wer?«
»William, abend ein paar Titten vor mir sehen.«
Villanova schüttelte den Kopf. Der Polizeifunk knackte und rauschte. »Und ihr habt alle gepokert«, sagte Villanova.
»Ja.«
»Um Geld?
Was glaubst du denn? Das ist verboten.«
Villanova hielt beide Hände fest am Steuer und schaute auf die Straße hinaus.
»Klopf, klopf, es ist spät, Lindquist.«
Villanova musste gar nicht erst nach dem Weg fragen. Er hatte Lindquist schon ein paar Mal von der Bahn nach Hause gefahren, weil er hackedicht gewesen war.
»Machst du dir Sorgen wegen dem Öl?«, fragte Villanova.
»Ja«,
meinte Lindquist. »Alle in Janet taten das. Ach, zum Teufel. Bei den Leuten hier herrschte blanke Panik.«
»Könnte vielleicht besser sein, als alle sagen«, sagte Villanova. »Aber ich habe so ein Gefühl, es könnte noch viel schlimmer sein.«
Nach einer Weile holperte Villanova auf eine geschotterte Zufahrt, die durch wilde Liguster zu einer geziegelten Ranch mit grauem Schindeldach und Satellitenschüssel führte. Auf einem dürren Blumenbeet stand ein Vogelbad voller Schmutzwasser und Laub. Lindquist öffnete die Autotür mit der linken Hand.
»Alles in Ordnung, Lindquist?«,
fragte Villanova. Lindquist beugte sich vor und sah ins Wageninnere.
»Ja, bei dir auch?«
»Ja. Tust du mir einen Gefallen?« »Keine Kreuzzüge.« Lindquist nickte.
»Hast du deine Schlüssel?«
»Ja.«
»Schau noch mal nach, mir zuliebe.«
Lindquist zog sein Schlüsselbund aus der Hosentasche, klapperte damit und reckte den Daumen.
»Und du weißt auch, wie man sie benutzt?«
»Bis bald, Villanova«, sagte Lindquist.
Er schloss die Beifahrertür und trat beiseite, als Villanova wendete. Er sah den Hecklichtern nach, die wie Glühwürmchen die Zufahrt entlang flackerten. Erst zwei, dann vier, dann wieder zwei, aber erst, als er ein Auge zukniff. Lindquist schloss die Haustür auf, schaltete das Licht an und schnüffelte. Ein süß-saurer Gestank nach ranzigem Schmalz und Hühnerfett wehte aus der Küche herüber. Das Wohnzimmer war übersät mit fettfleckigen Fastfood-Tüten, leeren Bierdosen und monatealten Zeitungen, die noch in ihren Klarsichttüten steckten. Lindquist fragte sich, was wohl seine Tochter Regan denken würde, sollte sie auf einen Besuch hereinschneien. Oder seine Frau, sollte sie je wieder zurückkommen. Nur wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fielen. Er wollte eine der Tüten aufheben, doch sein Arm war ja nicht da. Er ging in die Küche, holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank und setzte sich an den überladenen Esszimmertisch. Rechnungen. Seit Monaten überfällig. Hypothek, Kreditkarten, Diesel, Versicherung. Daneben Bücher. 4 oder 5 übereinander. Geschichte der amerikanischen Handelsmarine. Die Piraten Lafitte. Das Tagebuch von Jean Lafitte. Lafitte und die Schlacht um New Orleans. Biologie, Geologie und Chemie der Wetlands. Theorie und Praxis. Zwischen den Büchern lagen vergilbte Seekarten, steif wie Pergament, versehen mit roten Filzstifteinträgen in Lindquists unleserlicher Handschrift. Quer über dem Tisch lag ein Metalldetektor mit offenem Schaltkasten und herausbaumelnden Drähten. Gwen hatte immer herumgemeckert, wenn er all das Zeug auf dem Tisch liegen ließ. Doch jetzt konnte er es dort liegen lassen, wo immer er wollte. Verflucht. Lindquist hob eine Arschbacke, zog einen Petzspender aus der Hosentasche und klappte den Kopf auf. Donald Duck spuckte eine längliche weiße Pille aus. Oxycontin. Von Lindquist mit dem Taschenmesser so zugeschnitten, dass sie ganz genau in den Spender passte. Mit dem Boden seiner Bierflasche zerdrückte er die Pille auf dem Esszimmertisch zu Staub. Dann hielt er sich ein Nasenloch zu, beugte sich vor und schnupfte das Pulver, legte den Kopf in den Nacken und wischte sich den Staub von der Oberlippe. Lindquist breitete eine der Karten auf den Tisch aus, eine zerschlissene Karte der Barataria Bay in schraffiertem Schwarz und Blau, mit den gewundenen Wasserwegen und Archipelen der Barriereinseln. Im Laufe der Zeit hatte Lindquist die Kartografie verändert. Hatte Düneninseln gestrichen, die Zeit und Flut zum Opfer gefallen waren? Hatte neue Inseln und Erhebungen eingezeichnet, die über Nacht aufgetaucht waren? Eine hatte die Form einer Kaulquappe, eine andere die einer Tatzenspur, wieder eine die eines ägyptischen Horusauges. Auf manchen Inseln hatte er ein X gesetzt, andere mit einem Fragezeichen versehen. Er zog mit den Zähnen die Kappe eines roten Filzstifts ab, studierte die Karte, markierte eine der Inseln. Er wollte nach dem Bier greifen, doch noch immer war sein rechter Arm fort. Er ließ den Stift fallen, packte die Flasche und dachte an den letzten Satz, den Gwen ihm gesagt hatte, bevor sie verschwand. »Du steckst in der Klemme«, hatte sie gesagt. »Du brauchst Hilfe.« Lindquist trank sein Bier aus, ging an den Kühlschrank und holte sich ein neues, setzte sich wieder an den Esstisch und klappte den Laptop auf. Er googelte nach Jean Lafitte und erhielt über 1 Million Treffer. Dann tippte er Lafitte und Barataria und bekam immer noch 250.000 Treffer. Dann schrieb er Schatz, Gold und Pirat hinzu, dazu noch weitere Suchbegriffe, bis er auf ein Schatzsucherforum stieß, wo Männer, nur Männer, ihre Metalldetektorgeschichten posteten. Auf einem der Posts waren Bilder von Messingknöpfen zu sehen, von Musketenkugeln und Dublonen. Auf einem anderen ein Knopf der Artillerie aus dem Krieg von 1812. Auf einem dritten die Schwertgürtelschnalle eines Offiziers von 1851. Er saß noch immer am Esstisch, trank sein Bier und ging die Schatzfotos durch, als seine Mail pinkte. Er öffnete die Nachricht und las. An lindquist007@gmail.com von yourdad989898989@gmail.com. Wir wissen, wer du bist, wo du wohnst. Du betrittst Privatbesitz. Letzte Warnung. Lindquist klopfte das Herz bis zum Hals und er erstarrte. Eine ganze Weile saß er am Esstisch und fragte sich, was er darauf antworten sollte. Dann tippte er mit einem Finger, »Wer ist da?« Mehrmals drückte er auf die Löschtaste, schrieb den Satz erneut, zögerte, drückte auf Senden. Er wartete. Das einzige Geräusch war das Knistern der Holzbalken im Haus, die seufzend die Hitze des Tages von sich gaben und das dumpfe Aufprallen von Nachtfaltern an der Fensterscheibe. Dazu das leise Summen der Glühbirne an der Decke. Wieder pinkte es im Eingang von Lindquists E-Mail. Halt dich von den Inseln fern, du Arschloch.